Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Zum 150. Geburtstag der Sozialdemokratie haben Gäste aus dem In- und Ausland die historischen Verdienste der SPD für Deutschland und Europa gewürdigt. Mit einem Festakt im Leipziger Gewandhaus erinnerte die Partei an die Gründung ihrer Vorläuferorganisation Allgemeiner Deutscher Arbeiterverein am 23. Mai 1863. An der Feier nahmen auch der französische Präsident Hollande, Bundeskanzlerin Merkel und Bundespräsident Gauck teil.
Bilder wie bei einem Staatsempfang. 1600 Gäste haben die Sozialdemokraten nach Leipzig eingeladen, aus ganz Europa. Frankreichs Präsident Hollande, Bundespräsident Gauck und die Kanzlerin. Die SPD feiert sich selbst. Ein großer Festakt für eine lange Tradition. 150 Jahre, das macht sie stolz.
Es waren vor allem Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, welche die deutsche Demokratie mit ihrer Freiheit und ihrem Leben verteidigt haben. Deshalb sage ich, die SPD ist seit 150 Jahren das Rückgrat der deutschen Demokratie.
Am 23. Mai 1863 gründet Ferdinand Lassalle in Leipzig den Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein, die Geburtsstunde der SPD. Eine wechselvolle Geschichte, vom Aufstieg der Partei der Arbeiter hin zu Verbot und Verfolgung. Sozialdemokraten erkämpfen viele Arbeitnehmerrechte, den 8-Stunden-Tag, die Mitbestimmung in Betrieben. Errungenschaften, die heute selbstverständlich sind.
Ich sage Dank und Anerkennung all jenen, die in 150 Jahren für Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität gekämpft haben und damit das Leben von Millionen Menschen verbessert haben.
Manche Entscheidung war dabei aber auch unpopulär, so Gauck. Ein Fingerzeig in seine Richtung. Die Agenda-Politik von Gerhard Schröder hat viele Menschen verprellt, war auch parteiintern umstritten. Hier erfährt sie öffentlich Respekt von Frankreichs Präsident. Das waren mutige Entscheidungen in schwierigen Zeiten. Und das hat Gerhard Schröder hier in Deutschland durchgesetzt. Für ihn wohl eine Genugtuung. Seine Agenda-Politik aber hat Stimmen und Mitglieder gekostet. Die aktuellen Umfragewerte sind schlecht. Und so wollen die Sozialdemokraten ihre Geburtstagstorte auch nutzen, um dem Wahlvolk die eigene Politik wieder schmackhaft zu machen.
Mehr zum Thema finden Sie auf tagesschau.de. Unter anderem zeigen wir in einer umfangreichen Bilderstrecke die Geschichte der Sozialdemokratie von den Anfängen bis in die Gegenwart. Nach der Ermordung eines Soldaten in London sind die Hintergründe weiter unklar. Premierminister Cameron sprach heute von einer widerwärtigen Tat, vermied aber den Begriff Terroranschlag. Das Attentat in der britischen Hauptstadt ereignete sich gestern Nachmittag. Im Londoner Stadtteil Woolwich attackierten zwei Männer den Soldaten mit Schlachterbeil und Messer. Er soll in einer Kaserne unweit vom Tatort stationiert gewesen sein.
Blumen für das Opfer, Bilder vom Tatort am Tag danach. Dem Schock über die brutale Tat folgten heute Trauer und Entsetzen. Die beiden Täter, die Polizei bereits in der Vergangenheit im Visier hatte, sind weiter im Krankenhaus unter schwerer Bewachung. Beide wollten offenbar verhaftet werden, berichteten Augenzeugen. Sie hätten einfach fliehen können, aber stattdessen standen sie vor der Leiche herum und warteten, bis die Polizei kam. Der britische Premier, der noch gestern in Paris von einem terroristischen Hintergrund des Anschlags sprach, war heute sichtlich bemüht um Deeskalation. Das hier war nicht nur ein Anschlag auf Großbritannien, sondern auch ein Anschlag auf die muslimischen Gemeinden hier, die so viel zu unserem Land beitragen. Bereits gestern Nacht war es zu rassistischen Angriffen auf Londoner Moscheen gekommen, die seitdem unter besonderem Polizeischutz stehen. Und auch der Londoner Bürgermeister bekam die antimuslimische Stimmung zu spüren, als er am Tatort eintraf. Es ist vollkommen falsch, diesen Mord mit dem Islam in Verbindung zu setzen. Und es ist genauso falsch, diese Tat in Zusammenhang mit der britischen Außenpolitik zu bringen. Seit heute Morgen finden im ganzen Land Razzien statt. Am Abend kam es zu zwei weiteren Festnahmen. Ob die Festgenommenen mit den Tätern in Verbindung standen, ist zur Stunde unklar. Die Hinweise verdichten sich, dass es sich bei den Tätern wohl um sogenannte einsame Wölfe, um Einzeltäter mit islamistischem Hintergrund handelt. Nachdem David Cameron gestern noch von einem Terroranschlag sprach, war das heute nicht mehr die zentrale Botschaft. Heute stand in London die Sorge vor weiterer Gewalt gegen muslimische Gemeinden im Mittelpunkt.
US-Präsident Obama hat die Ermordung des britischen Soldaten scharf verurteilt. Zugleich sagte er, die USA würden im Kampf gegen den Terror entschlossen an der Seite Großbritanniens stehen. Mit Blick auf umstrittene US-Drohnenangriffe in Afghanistan will sich seine Regierung um mehr Offenheit bemühen. Justizminister Holder räumte erstmals ein, dass bei den Angriffen auch 4 US-Bürger getötet wurden. Obama äußerte sich am Abend in einer Rede.
Der Präsident geht in die Offensive. Innenpolitisch unter Druck geraten, setzt Obama nun nach ARD-Informationen beim Antiterrorkampf auf mehr Transparenz und engere rechtliche Grenzen. Erstmals hatte die Regierung eingeräumt, bei ihren umstrittenen Drohnenangriffen auch 4 US-Bürger getötet zu haben. In einem Brief ans Parlament verteidigt Justizminister Holder die Tötung ohne Anklage und ohne Prozess. Die Ermordung des Hasspredigers Avlaki sei gezielt gewesen. Von ihm sei eine direkte Gefahr ausgegangen. Ihn festzunehmen sei unmöglich gewesen. Die 3 anderen Amerikaner seien nicht gezielt getötet worden. Bislang dürfen mit solchen Kampfdrohnen auch Verdächtige umgebracht werden, deren Identität nicht feststeht und denen keine Anschlagspläne nachgewiesen werden können. Es wird erwartet, dass Obama dies nun einschränken wird. Wir haben in den letzten Jahren ohne Zweifel mehr Unschuldige getötet, als wir wollten. Aber wir sind viel vorsichtiger geworden. Der Präsident hat verstanden, dass er transparenter werden muss. Er wird heute erklären, welche Fortschritte es gibt und was sich bei den Operationen ändern muss. Auch bei seinem bislang nicht eingelösten Versprechen, das Gefangenenlager Guantanamo zu schließen, will Obama heute einen neuen Anlauf nehmen. Von den 166 Gefangenen sind 86 als nicht bedrohlich eingestuft. Die meisten kommen aus dem Jemen. Obama selbst hatte eine Rückführung dorthin verboten. Nun könnte er dies wieder zurücknehmen und damit einen Großteil der Insassen in die Freiheit entlassen. Allerdings gegen den heftigen Widerstand der Republikaner.
Zur Rede von US-Präsident Obama jetzt live aus Washington unsere Korrespondentin Tina Hassel.
Präsident Obama hat vor wenigen Minuten seine vielleicht wichtigste außenpolitische Rede der zweiten Amtszeit begonnen. Der hochumstrittene Drohneneinsatz, der bislang in einer rechtsfreien Grauzone stattfindet, soll anscheinend dem Geheimdienst CIA weggenommen und dem Verteidigungsministerium unterstellt werden. Das haben wir gerade aus zuverlässigen Quellen erfahren. Dies würde eine größere parlamentarische Kontrolle vorschreiben und wäre ein Meilenstein. Bei dem anderen heiklen Thema der Schließung von Guantanamo musste Obama reagieren. Der Hungerstreik der Insassen hatte ihn unter Druck gesetzt und die Kosten von fast $1 Million pro Jahr und Gefangenem sind auch finanziell ein Problem. Der Präsident wagt heute eine Kurskorrektur und damit zurück zu Thorsten Schröder.
Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat den Umgang der Europäischen Union mit syrischen Bürgerkriegsflüchtlingen kritisiert. Zum einen nehme die EU zu wenige Flüchtlinge auf, zum anderen seien die Zustände in manchen Lagern, insbesondere in Griechenland, erbärmlich. Bei der Vorlage des neuen Jahresberichts erklärte Amnesty, weil sich die EU abschotte, müssten viele Menschen auf der Flucht übers Mittelmeer sterben.
Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen. Hier in Syrien passieren sie im Moment jeden Tag. Angeprangert und dokumentiert von Amnesty International. Vor allem die Lage der Flüchtlinge aus Syrien bereitet Amnesty Sorge. 4000 Menschen verlassen täglich das Land, so die Organisation. Für deren Schicksal sieht sie vor allem die EU und Deutschland in der Verantwortung.
Die bisherige Aufnahme, also seit Ausbruch des Krieges in Syrien, beläuft sich auf 40.000. Das ist erschreckend wenig angesichts des Ausmaßes.
40.000 syrische Flüchtlinge hat die EU bisher aufgenommen. Zu wenig, findet Amnesty. Und auch wenn Deutschland gerade erst erklärt hat, 5.000 weitere aufzunehmen, wirft Amnesty der Bundesrepublik und Europa eine Abschottungspolitik vor. Diese sei mitverantwortlich dafür, dass Flüchtlinge aus Nordafrika jedes Jahr im Mittelmeer sterben beim Versuch, in überfüllten Booten die Grenze zur EU zu überwinden.
Der Vorwurf stimmt zumindest nicht für Deutschland. Wir nehmen Flüchtlinge auf, in großer Zahl, Asylbewerber, die zu uns kommen. In diesem Jahr werden sie weit über 80.000 liegen.
Problematisch außerdem, so Amnesty, deutsche Waffenexporte in Länder wie Saudi-Arabien oder Indonesien, in denen Menschenrechtsverletzungen belegt sind.
Die Bundesregierung selbst hat sich politische Leitlinien gegeben, in denen sie sagt, dass sie keine Rüstungsexporte genehmigt, wenn damit die Gefahr der Menschenrechtsverletzungen bedroht. Das heißt, sie verstößt auch gegen ihre eigene Politik.
Für Amnesty ein Zeichen dafür, wie wichtig ihre Arbeit auch in Ländern wie Deutschland ist, in denen die Einhaltung der Menschenrechte von vielen für selbstverständlich gehalten wird.
Der Verfassungsschutz soll nach Einschätzung der Bund-Länder-Kommission zum Rechtsterrorismus auch künftig mit V-Leuten in der rechten Szene zusammenarbeiten dürfen. Um Ermittlungspannen wie bei der NSU-Mordserie zu verhindern, müssten jedoch der rechtliche Rahmen und die Kontrolle neu geregelt werden. Die Kommission legte heute auf der Innenministerkonferenz ihren Abschlussbericht vor. Darin wird auch ein besserer Informationsaustausch zwischen Polizei und Verfassungsschutz verlangt. Wegen einer Finanzaffäre gerät die Chefin des Internationalen Währungsfonds Lagarde weiter unter Druck. Sie hatte in ihrer Amtszeit als französische Ministerin eine Entschädigungszahlung von mehreren 100 Millionen Euro an den damaligen Adidas-Hauptanteilseigner Tapie bewilligt. Heute wurde Lagarde dazu vor einem Gericht in Paris befragt. Weil das Geld für Tapie aus Staatsmitteln kam, wirft ihr die Justiz Beihilfe zur Veruntreuung öffentlicher Gelder vor. Lagarde droht nun ein formelles Ermittlungsverfahren. Nach den Skandalen der vergangenen Jahre strebt die Deutsche Bank einen Neuanfang an. Auf der Hauptversammlung versprach Vorstandschef Jane den Aktionären einen ethischen Kulturwandel. Sein Vorstandskollege Fitschen kündigte an, die Bank wolle das Vertrauen der Gesellschaft zurückgewinnen. Kritiker bezweifeln allerdings, dass mit der aktuellen Führungsmannschaft des Geldhauses ein grundlegender Kurswechsel möglich ist.
Proteste gegen die Geschäfte der Deutschen Bank. Rüstungsgegner demonstrieren vor der Aktionärsversammlung gegen die Finanzierung von Panzergeschäften. Die Kleinaktionäre, durchaus kritisch, den angekündigten Kulturwandel haben sie noch nicht entdeckt.
Versprechen kann man viel. Das muss man erst mal sehen, ob Taten folgen.
Das muss in den Köpfen der Angestellten und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erst einmal durchgesetzt werden.
Drinnen vor den Kameras lachen die beiden Chefs der Bank, Andrew Jane links und Jürgen Fitschen rechts im Bild. Bei aller Fröhlichkeit, sie sorgen sich um das Image der Bank. Schon vor einem Jahr kündigten sie mehr ethisch korrekte und nachhaltige Geschäfte an, weniger Skandale. Diesen Kurs bestätigten sie heute.
Ja, in der Vergangenheit wurden Fehler gemacht. Sie belasten uns materiell und schlimmer noch, sie belasten auch unseren guten Ruf.
Lippenbekenntnisse kritisieren Beobachter. Die Investmentbanker, die Affären beim manipulierten LIBOR-Zinssatz in London oder beim Handel mit CO2-Zertifikaten zu verantworten hätten, die säßen in führenden Positionen.
Wenn es die Deutsche Bank mit dem Kulturwandel ernst meint, müsste sie unbelastete Personen in die Chefpositionen hieven. Das heißt, die beiden Investmentbanker, die im letzten Jahr Vorstandschef und Aufsichtsratschef geworden sind, müssten sofort wieder ersetzt werden.
Das Geschäft der Deutschen Bank jedenfalls lief im vergangenen Jahr gut. Die Dividende bleibt gleich hoch. Das versöhnt viele Aktionäre.
Der Chansonnier Georges Moustaki, der mit seinen Liedern über Jahrzehnte ein Millionenpublikum begeisterte, ist tot. Er starb am Morgen im Alter von 79 Jahren in Nizza. Der griechischstämmige Franzose feierte Erfolge mit eigenen Chansons und mit Kompositionen für Stars wie Edith Piaf oder Yves Montand.
Le Métèque, sein bekanntestes Lied. Er besang sich selbst, den jüdischen Einwanderer, von vier Winden zerzaust, mit komischer Fresse, wie er sich selbst beschrieb. Sohn griechisch-jüdischer Eltern, im ägyptischen Alexandria war Moustaki zur Welt gekommen. Seine Liebe jedoch gehörte Frankreich und ganz besonders Paris. Anfang der 50er Jahre kam er hierher, zunächst als Journalist. Dann lernte er Edith Piaf kennen, sie wurden ein Paar. Die Schreibmaschine tauschte er gegen die Gitarre und schrieb den Welterfolg der Piaf, Milord.
Es ist für mich Herausforderung und Glück zugleich, in wenigen Minuten meiner Musik so viel Emotion zu vermitteln, wofür Sie sonst ein ganzes Theaterstück brauchen.
Seit Jahren kämpfte er gegen eine unheilbare Atemkrankheit, die ihm schließlich das Singen unmöglich machte. Georges Moustaki, ein Romantiker und ein politischer Barde. Eine zarte Poesie, die man nicht vergisst. Melodien, die immer im Kopf bleiben werden.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 24. Mai.
Deutschland liegt weiterhin im Einflussbereich einer umfangreichen Tiefdruckzone, die uns auch in den kommenden Tagen wechselhaftes und sehr kühles Wetter beschert. Heute Nacht fällt vor allem in einem Streifen von Schleswig-Holstein bis zu den Alpen zum Teil länger anhaltender Regen, im Bergland auch Schnee, im Nordosten und später auch im Westen meist trocken und teilweise klar. Am Tag regnet es von den Alpen bis zum Bayerischen Wald, in höheren Lagen schneit es, sonst gibt's eine Mischung aus Sonne und dichten Wolken mit einzelnen Schauern. Der Wind weht überwiegend schwach, mitunter auch mäßig, aus unterschiedlichen Richtungen. Wo es in den südwestlichen Mittelgebirgen heute Nacht aufklart, bis minus 2, an der Ostsee bei Seewind bis plus 8 Grad. Morgen reichen die Temperaturen von 5 Grad am Alpenrand bis 17 Grad in der Uckermark. Auch am Wochenende erwartet uns recht kühles und unbeständiges Wetter. Im Norden kann es längere Zeit regnen. Auch die neue Woche beginnt wechselhaft, aber es wird wieder ein wenig wärmer.
Karin Mioska meldet sich in der Halbzeitpause des Relegationsspiels um 21.20 Uhr mit diesen Tagesthemen. Einsame Wölfe, London sucht nach Erklärungen für das Attentat und warum gerade Deutschland das beliebteste Land der Welt ist. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.